Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Xinjiang in China's northwest, where more than 1 million Muslim minorities detained and forcibly indoctrinated by the Chinese regime.
Über die mutmaßlich 1 Million Uiguren, die Chinas Regierung im Nordwesten des Landes in Xinjiang in sogenannte Umerziehungslager gesteckt hat, darüber wird ja regelmäßig weltweit berichtet. Wir wollen uns heute um die regulären und geheimen Gefängnisse in China kümmern. Mehr als 2 Millionen Menschen sollen dort interniert sein. Bis hin zu der Haftanstalt wollen wir schauen, die Mao in Auftrag gab, extra für die Feinde der KP, in der später dann seine Witwe gelandet ist und heute prominente Parteimitglieder einsitzen. Hi, ich bin André Zante und in China zu Gefängnissen zu recherchieren, das ist inzwischen ziemlich schwierig geworden. Deshalb hat David Demes in Taiwan, also auf der Insel östlich vom chinesischen Festland, geschaut und Ex-Häftlinge dort getroffen, die in China inhaftiert waren. Und Menschenrechtler hat er gesprochen für die Weltzeit, auch mit einem der prominentesten Fälle, der jetzt im April nach 5 Jahren freikam, hat er sich beschäftigt.
L'activiste taïwanais Li Mingzhe est arrivé ce matin.
After 5 years of imprisonment in China, Taiwanese human rights activist
Taiwanese democracy activist Li Mingzhe will finally walk free.
Am 10. Mai 2022 betreten Li Mingzhe und seine Frau Jing Yu Hand in Hand einen Sitzungssaal in Taiwans Parlamentsgebäude in Taipeh. Beide sind in weiß gekleidet. Immer wieder kämpft Jing Yu mit den Tränen.
Endlich ist mein Mann wieder zurück.
Im Vergleich zu seiner Frau wirkt Li Mingzhe stoisch, fast unbeteiligt, als ginge es gar nicht um ihn. 5 Jahre war der taiwanische Demokratieaktivist in chinesischer Haft. In einer Online-Chatgruppe hatte er Chinas kommunistische Machthaber kritisiert.
In meiner Freizeit habe ich mich damals zusammen mit ein paar chinesischen Freunden über WeChat für Demokratie und Menschenrechte in China eingesetzt. Gemeinsam haben wir politischen Gefangenen und ihren Angehörigen geholfen und über das Internet demokratisches Gedankengut verbreitet. Wegen dieser Aktivitäten bin ich fast jedes Jahr nach China gereist, um meine Freunde zu besuchen, zu schauen, wie ich ihnen helfen kann und sicherzustellen, dass unsere Hilfe auch wirklich ankommt.
Am 19. März 2017 kommt jedoch alles anders. Nachdem er in Zhuhai die chinesische Grenze passiert, wird Li von Beamten der Staatssicherheit umzingelt und festgenommen.
Sie haben mir nicht gesagt, aus welchem Grund ich festgenommen werde. Nur, dass sie mich festnehmen und bitten, bei den Ermittlungen zu kooperieren. Dann haben sie mir einen Sack über den Kopf gezogen und mich ins Auto gezwungen.
Li verschwindet daraufhin vor der Bildfläche. Erst 10 Tage später bestätigt Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten offiziell seine Festnahme.
Gegen den Taiwaner Li Mingzhe wird wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit von relevanten Stellen ermittelt. Sein aktueller Gesundheitszustand ist gut.
Lis Verhaftung macht international Schlagzeilen und wird wegen der angespannten Beziehungen zwischen China und Taiwan schnell zum Politikum. Auch das EU-Parlament diskutiert den Fall.
Die Europäische Union hat Mr. Li's case since he disappeared last March.
Und fordert in einer Resolution im Juli 2017 Li's sofortige Freilassung. Im September wird Li dann öffentlich der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Untergrabung der Staatsgewalt vor. Ein Straftatbestand, den Chinas Sicherheitsapparat immer wieder nutzt, um Kritiker im Inland mundtot zu machen. Bemerkenswert, Li ist der erste Taiwaner, dem ein solches Vergehen vorgeworfen wird.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass China so überzogen reagieren und Taiwaner genauso wie Chinesen mit dem Straftatbestand Untergrabung der Staatsgewalt verfolgen würde. Ich war also der erste Taiwaner, der wegen dieser Straftat angeklagt wurde. Ich war der Erste.
Nach einem kurzen Schauprozess fällt im Dezember 2017 schließlich das Urteil.
Wir befinden den Angeklagten Li Mingzhe der Untergrabung der Staatsgewalt für schuldig und verurteilen ihn zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren.
5 Jahre Haft für seine Äußerungen in einer Chatgruppe. Die Richter nennen das Urteil dennoch milde. Im Anschluss an die Urteilsverkündung wird Li in das berüchtigte Shishan-Gefängnis in der Provinz Hunan verlegt. Ein Hochsicherheitsgefängnis mit bis zu 3000 Insassen, erinnert sich Lee.
Das Qishan-Gefängnis ist eine Haftanstalt für Schwerverbrecher. Die meisten Insassen sind Drogendealer, Mörder oder Brandstifter. Dort waren wir 16 Gefangene in einer Zelle.
In Haft wird Lee zur Arbeit in der gefängniseigenen Näherei gezwungen. Von morgens bis abends muss er dort Stoffe für Rucksäcke und Handschuhe zuschneiden.
Laut dem chinesischen Gesetz dürfen Insassen jeden Tag maximal 8 Stunden arbeiten. Außerdem stehen ihnen ein Ruhetag und ein Bildungstag pro Woche zu. Das Qishan-Gefängnis hielt sich aber überhaupt nicht daran. Wir mussten oft 12, 13 Stunden am Tag arbeiten, manchmal sogar bis zu 14 Stunden. Das ganze Jahr über gab es außer der 4 Feiertage anlässlich des Frühlingsfests keinerlei Freizeit.
Erst durch die Bemühungen seiner Frau verbessert sich seine Haftsituation allmählich. Li Jingyu fliegt einmal im Monat nach China, um ihren Mann zu besuchen. Im Anschluss gibt sie regelmäßig Pressekonferenzen und informiert die Weltöffentlichkeit über Lis Zustand.
Weil meine Frau Informationen über meine Haftsituation nach außen getragen hat, war die Gefängnisleitung gezwungen, in meinem Block, insgesamt hat das Qishan-Gefängnis 9 Blocks, offiziell einen Ruhetag einzuführen.
Ein Privileg, das andere Insassen mutmaßlich nicht haben. Insgesamt soll es laut Schätzungen in China 1,7 Millionen Häftlinge geben. Dazu kommen noch ca. 600.000 Menschen in Untersuchungshaft und mehrere hunderttausend Uiguren in den sogenannten Umerziehungslagern in Xinjiang. Zahlen, die die Forschungsstelle Institute for Crime and Justice Policy Research der University of London 2018 veröffentlichte. Das chinesische Justizministerium hat zuletzt 2012 Zahlen zu Häftlingen genannt. Seit 2015 wurde erstmals eine Fernsehserie über die Verhältnisse in staatlichen Gefängnissen ausgestrahlt. Produziert vom Ministerium für öffentliche Sicherheit. Das Drama trug den Titel Zoujian Kanshou So oder Ein Untersuchungsgefängnis betreten und sollte, Zitat, den noblen Geist der Wärter hinter den hohen Gefängnismauern loben. Dieses wohlwollende Bild der Gefängnisverwaltung deckt sich nicht mit den brutalen Erfahrungen, die Liao Yiwu machen musste. Der Schriftsteller war 4 Jahre in chinesischer Haft, Anfang der 1990er Jahre. Heute lebt er im Exil.
Ich bin Liao Yiwu. Ich war ein politischer Gefangener in China. Im Jahr 1989 schrieb ich in der Nacht des Tiananmen-Massakers ein Gedicht namens Massaker und machte eine Audioaufnahme davon. Diese Kassette wurde dann in mehr als 20 Städten in China verbreitet. Später habe ich zusammen mit ein paar befreundeten Dichtern, Schriftstellern und Kritikern einen Film namens Totenmesse gedreht. Wegen dieser beiden Dinge wurde ich ins Gefängnis gesperrt, wo ich 4 Jahre verbracht habe.
Am schlimmsten waren für Liao die 2 Jahre und 8 Monate im Untersuchungsgefängnis Nummer 1 der Stadt Chongqing. An seinen ersten Tag dort erinnert er sich, als wäre es erst gestern gewesen.
Nachdem sie mich durchsucht hatten, hielten sie mich mit den Füßen am Boden und traten gegen meinen Kopf. Danach haben sie mich in meine Zelle gebracht. In 2 Reihen saßen dort kahlrasierte Männer im Schneidersitz und riefen: Schlagt ihn tot, schlagt ihn tot. Ich fing mir 2 Schläge ein und krabbelte dann wie ein Hund mit den Händen schützend über dem Kopf von der Mitte des Raums in eine Ecke. Dann ließen sie mich verschiedene Sichuan-Gerichte bestellen. Jedes Gericht stand dabei für eine Foltermethode, die sie an mir ausprobierten.
Auch an seine erste Mahlzeit erinnert sich der 64-jährige Schriftsteller genau.
Die Häftlinge sind wie eine Sturzflut in den Gefängnishof geströmt und haben sich in 6 Reihen vor der Kantine aufgestellt. Von oben hat mich der Direktor dann begrüßt und gesagt: Gebt ihm ein Stück Fleisch. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Da hatte schon ein anderer Häftling das Fleisch aus meiner Schüssel stibitzt und in seinen Mund gestopft. Es war nichts mehr übrig. Die Wächter hatten den Vorgang bemerkt, kamen angelaufen und schlugen ihn mehr als 20 Mal ins Gesicht. Ich sah, wie er aus dem Mundwinkel blutete, aber er kaute trotzdem weiter und schluckte das Stück Fleisch am Ende zusammen mit seinem Blut herunter. Das waren meine ersten Erfahrungen im Gefängnis.
Liao beschreibt die Haftverhältnisse als Zhonglin Faze oder das Gesetz des Dschungels, in dem jeder um das eigene Überleben kämpfen muss.
Nach ein paar Tagen hatte ich selbst vergessen, dass ich ein politischer Gefangener war. Das Umfeld war doch ziemlich übel.
Die Brutalität der Wärter beschränkte sich aber nicht nur auf Schläge. Die Insassen wurden ihrer Menschenwürde beraubt.
Die Wärter haben sich manchmal einen Spaß daraus gemacht, die Insassen zu malträtieren. Wenn zwei Häftlinge die Regeln gebrochen haben, haben die Wärter sie an den Händen zusammengekettet, wie siamesische Zwillinge. Wenn man zum Beispiel essen wollte, musste man erst klären, wer von beiden zuerst essen darf. Wenn beide nicht nachgeben wollten, dann konnte keiner essen. Wenn man große Geschäfte verrichten wollte, musste man das vor dem anderen machen und sich dann mit vier Händen abwischen.
Die Frage, ob sich die Lage in Chinas Gefängnissen seit seiner Haft in den 90er Jahren verbessert habe, verneint er.
Das Gefängnissystem in China hat sich nicht grundlegend verändert. Die Überwachungsmaßnahmen wurden nur noch verstärkt.
Auch Wang Yaqiu kann keinen Fortschritt in China erkennen. Die Aktivistin forscht seit langem für die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zur Lage von Chinas politischen Gefangenen.
Das System ist sehr viel undurchsichtiger geworden. Es ist heute viel schwieriger, Informationen über die Fälle von politischen Gefangenen zu bekommen. Und ihre Verfahren ziehen sich sehr viel länger hin.
Außerdem seien Folter und Misshandlungen in chinesischen Gefängnissen auch weiter an der Tagesordnung, so Wang.
Viele politische Gefangene berichten nach ihrer Freilassung davon, wie sie gefoltert und misshandelt wurden. Dass sie zum Beispiel mit einem Stock geschlagen oder auf einem sogenannten Tigerstuhl fixiert wurden. Dass sie während ihres Verhörs gefoltert oder gezwungen wurden, stundenlang bewegungslos auf einem kleinen Hocker zu sitzen. Das ist weit verbreitet.
Neben den eigentlichen Haftanstalten gibt es noch Untersuchungsgefängnisse, wo die Bedingungen laut Wang noch verheerender seien.
Laut Berichten von ehemaligen politischen Gefangenen werden Häftlinge in der Untersuchungshaft oder im überwachten Wohnen schlechter behandelt, als wenn sie im eigentlichen Gefängnis sind. Obwohl Folter und andere Formen der Misshandlungen auch dort verbreitet sind, gibt es im Gefängnis mehr Kontrolle und ein formelles Verfahren.
Das von der Menschenrechtlerin erwähnte überwachte Wohnen an einem zugewiesenen Ort ist ein Euphemismus für Chinas berüchtigte Geheimgefängnisse.
Seit ungefähr 6 Jahren wird überwachtes Wohnen an einem zugewiesenen Ort sehr viel häufiger eingesetzt, um die Freiheit von Regierungskritikern einzuschränken. Es handelt sich dabei um eine Form von außergerichtlicher Haft. Jeder kann für bis zu 6 Monate verhaftet werden, ohne Zugang zu einem Anwalt oder Familienmitgliedern.
Auch der Taiwaner Li Mingzhe landete nach seiner Festnahme erstmal in einem solchen Geheimgefängnis. Dort wurde er 2 Monate lang 24 Stunden am Tag beobachtet.
2 Leute haben neben meinem Bett auf einem Stuhl gesessen und mich beobachtet. Selbst beim Duschen und beim Toilettengang. Ich durfte die Tür nicht schließen. Egal was man macht, sie beobachten einen. Unter den Bedingungen des überwachten Wohnens kann man sich nur schwer konzentrieren. Sie haben diese Bedingungen genutzt, um mich zu einem Geständnis zu zwingen.
Nach 2 Monaten wurde Li in ein reguläres Untersuchungsgefängnis verlegt. Die Australierin Cheng Lei hatte nicht so viel Glück. Sie befindet sich bereits seit 2 Jahren in einem solchen Geheimgefängnis, mit nur eingeschränktem Zugang zu einem Anwalt und ohne Möglichkeit, ihren Mann und ihre Kinder zu sehen, erzählt Wang Yaqiu von Human Rights Watch.
Cheng Lei ist ein
Zhang Lei ist eine Journalistin, die für Chinas Staatsfernsehen gearbeitet hat. Im Oktober 2020 wurde sie entführt und in überwachtes Wohnen überführt. Später wurde sie unter anderem wegen Spionage und Verrat von Staatsgeheimnissen angeklagt. Dieses Jahr gab es ein Gerichtsverfahren, aber das Urteil wurde nicht veröffentlicht.
Nochmal als Hintergrund zu der seit 2 Jahren inhaftierten Cheng Lei, die ist in China geboren, zog dann als Kind mit ihrer Familie nach Australien, besitzt die australische Staatsangehörigkeit, kam dann zurück, arbeitete zuletzt als Moderatorin für Chinas englischsprachiges Staatsfernsehen und sitzt jetzt in Haft, weil sie angeblich Chinas nationale Sicherheit gefährde, so der Vorwurf. Andere Promis, nämlich Kader aus der Kommunistischen Partei, die landen in einem Gefängnis, das wir uns jetzt näher anschauen. Das ist auf keiner offiziellen Landkarte verzeichnet, liegt aber gut 30 Kilometer nördlich von Peking. Unter anderem war die Witwe von Mao dort in Xinjiang. Mehr darüber weiß Johnny Erling. Hallo.
Ja, guten Tag.
Herr Erling, Sie haben ja fast 30 Jahre in China gelebt und gearbeitet als Korrespondent für verschiedene Zeitungen. Beim Gefängnis für die Parteikader nördlich von Peking, da waren Sie aber nie, haben aber darüber geschrieben. Warum waren Sie nie da?
Ja, also wir waren als Korrespondenten eigentlich überall und wir haben es auch geschafft, ein paar Mal ein paar Gefängnisse zu sehen. Man hat uns sogar ein leeres Gefängnis in Tibet gezeigt, das berühmte Drabchi-Gefängnis, in dem man die Gefangenen vorher weggebracht hat. Aber bei einem Gefängnis gingen alle Schubladen runter. Das war das Xinjiang, dieses berühmte Gefängnis, das 1955 gegründet wurde. Das ist so geheim, dass da noch nie ein Korrespondent hinkam, beziehungsweise auch nicht mal in die Nähe. Da gibt es auch keinen Bus, der da hinführt. Und es ist ebenfalls so geheim, dass dort nur ein halbes Dutzend Ausländer jemals da reinkamen. Das waren als Gefangene und das waren nur während der Kulturrevolution.
Und wie hört man denn überhaupt davon? Gibt es Berichte in den staatsnahen Medien regelmäßig oder gibt es dann Gerüchte in der Bevölkerung? Wie stößt man auf dieses Gefängnis?
Also ich habe zum ersten Mal von diesen Gefängnissen gehört, als ich die Memoiren von berühmten oder dort eingesessenen Leute, die ihre Strafe verbüßt hatten, gelesen habe, die alle darüber geschrieben haben. Das waren hauptsächlich die Leute, die dann nach Ende der Kulturrevolution rehabilitiert wurden. Die saßen ja in der Kulturrevolution ein. Dadurch wurde der Name bekannt und dann kamen immer mehr Dinge, die darüber geschrieben wurden. Aber wie gesagt, es ist nicht zugänglich. Und aus dem Grunde kann man also nur sich darüber informieren, indem man Augenzeugen spricht, das habe ich getan ein paar Mal, die dort eingesessen haben, und indem man diese Sachen liest.
1960 habe ich gelesen, können Sie gleich mal sagen, ob das stimmt, hat dieses Gefängnis seinen Dienst aufgenommen, mit welchem Ziel denn damals?
Ja, eigentlich ist das Gefängnis 1955 in Auftrag gegeben und das war Mao Zedong selber, der, wie der bekannte Dissident, der da auch drin saß, Li Rui, und sein ehemaliger Sekretär schrieb, unbedingt ein Gefängnis für seine Gegner brauchte. Der hat das 1955 in Auftrag gegeben und interessanterweise hat das damals die Sowjetunion gebaut. Und zwar war es eines der berühmten Projekte, wo die Sowjetunion China unterstützte. Es wurde natürlich nie bekannt gemacht, weil es ja auch geheim war. Und das dauerte dann 5 Jahre, bis man das baute. Und 1960 wurde es eröffnet und dann wurden also die ersten Gefangenen da eingesetzt. Ne?
Mao starb dann 1976 und später landete dann seine eigene Frau, seine damalige vierte Ehefrau, in diesem Gefängnis. Warum?
Ja, Mao Zedong starb 1976 und kurz nach seinem Tod putschten faktisch die alten Generäle, die seine Opfer waren, gegen die seine Vertrauten. Seine Vertraute war ja seine Ehefrau und 3 andere linksradikale Politiker und verschiedene andere Leute. Die wurden dann also im Handstreich verhaftet. Und dann dauerte es 4 Jahre, dann wurde ihnen ein Schauprozess gemacht. Und bei diesem Schauprozess wurden sie dann alle verurteilt zu lebenslanger Haft, beziehungsweise wie seine Frau zu Haft mit Bewährung, aber auch also mit faktisch zur Todesstrafe, aber mit 2-jährigem Aufschub. Und alle wurden nach Xinjiang eingeliefert. Und so kam also seine Frau in dieses Gefängnis.
Und wie erging es ihr und den anderen ehemaligen Parteikadern dort?
Dieses Gefängnis ist ein prominenten Gefängnis. Auf der einen Seite werden die Leute unmenschlich behandelt, dadurch, dass sie eben politische Gefangene sind. Aber was die materiellen Dinge angeht, das heißt also die Ausstattung des Gefängnisses beziehungsweise die Größe der Räume und so weiter, das ist also akzeptabel. Und seine Frau hat sich natürlich immer wieder gewehrt gegen diese Anschuldigung, sie sei also eine Verräterin an Mao gewesen, denn nicht Mao wurde verurteilt, sondern sie. Und sie hat sich im Gefängnis erhängt, beziehungsweise sie wurde wohl eine kurze Zeit vorher in so ein Hafthospital entlassen zur Behandlung und dort hat sie sich erhängt, das ist nicht klar. Aber am 14. Mai 1991 ist sie da gestorben und hat sich durch Selbstmord.
Und wie ist es heute? Wer sitzt da in diesen Tagen ein?
Da das Gefängnis ist also nicht nur mysteriös und schreckenserregend, sondern auch hochinteressant für die Geschichte Chinas. Das hat ja vier Phasen von Häftlingen gehabt. Die erste Phase waren die alten Kriegsverbrecher, die Kuomintang, als Mao gesiegt hatte, die kamen da rein. Dann kamen seine Gegner hinein in der Kulturrevolution. Und als die Kulturrevolution zu Ende war, kamen dann diejenigen, die mit ihm verbündet waren, die jetzt von den Siegern, den neuen Siegern faktisch als Gegner angesehen werden, unter anderem die Mao-Witwe und ihre ganzen Kumpane beziehungsweise Gefährten. Und als die vorbei waren, kam dann die letzte Phase, das ist seit 1990 und jetzt besonders intensiviert durch Xi Jinping, dem neuen Parteichef und Staatspräsidenten Chinas. Das sind nun ganz bedeutende, wichtige Korruptionsfälle und seine eigenen politischen Gegner. Also da saßen drin und starben dort auch oder sitzen noch drin zum Teil. Also zum Beispiel die Oberbürgermeister ganz am Anfang von Shanghai und Peking. Das waren Gegner der jetzigen Parteiführung und damaligen Parteiführung, als sie da eingesperrt wurden. Dann die Gegner von Xi Jinping sitzen dort ein, darunter der berühmte Bo Xilai, der Mann aus Chongqing. Dann hohe Sicherheitsfunktionäre. Und alle, die für Xi ein Problem darstellen. Und natürlich die ganz berühmten Korruptionsfälle. Das sind ja meistens Staatskonzernvorsitzende oder Staatskonzernführer und andere Politiker, die wegen Korruption dann verurteilt wurden und nach Xinjiang kommen.
Gibt es da eigentlich irgendeine Art der Kontrolle, was dort passiert? Oder ist das wirklich so eine Blackbox, wo es irgendwie relativ willkürlich abläuft?
Das ist eine totale Blackbox, denn Xinjiang untersteht nicht dem Justizsystem. Es ist ein Spezialgefängnis, das heißt, es untersteht direkt dem Ministerium für Staatssicherheit. Insoweit kann das niemand kontrollieren. Es gibt keine Statistiken darüber, außer diejenigen, die die Leute Gefangene selbst führen. Einer der bekanntesten war zum Beispiel Li Rui, der ehemalige Sekretär von Mao Zedong und ein berühmter Dissident. Der hatte mal über die Zeit der Kulturrevolution herausgefunden, dass dort 502 höchste kulturrevolutionäre Funktionäre saßen, also die Gegner von Maos, von denen dann dort 30 starben, 20 wurden zu Krüppeln geschlagen, 60 wurden wahnsinnig, hat er geschrieben. Der hat darüber Buch geführt, die meisten anderen. Sie haben das nur beschrieben. Es gibt allerdings viele Beschreibungen, die sehr, sehr detailliert sind, die auch aufzählen, wer da alles drin saß. Zum Beispiel auch der Panchen Lama, also der faktisch der zweitwichtigste Mann Tibets, nach dem Dalai Lama. Der war da auch viele Jahre in diesem Gefängnis. In jüngster Zeit ist daran, neben Xinjiang ist auch noch so eine Art Nebengefängnis. Das gehört zu Xinjiang, ist aber nicht dieses politische Gefängnis. Dort sitzen hohe Steuersünder. Unter anderem saß dort auch die berühmteste Filmschauspielerin Chinas, Liu Xiaoqing, die auch dem deutschen Publikum bekannt ist. Die war dort von 2003 für 400 Tage eingesperrt. Und die hat dann es gewagt, 2015 ein Buch zu schreiben, in dem sie auch über Xinjiang und wie es dazugeht, zumindest in dem Teil, der nicht der direkt politische Teil ist, Auskunft gibt, also sehr erschütternd. Und heute kann man sowas auch nicht mehr schreiben, aber damals ging's noch. Da haben wir viele, viele Details und Erfahrungen darunter. Ich habe mit der Filmschauspielerin auch telefoniert, mir das erzählen lassen. Ich habe mit sehr alten Funktionären gesprochen, die dort einsaßen. Einer von denen, die besonders anrührig waren, der hat geweint bei dem Gespräch mit mir. Der hat erst erfahren später, dass nur wenige Zellen von ihm entfernt sein Vater saß, der dort auch gestorben ist. Yan Baotong hieß der Mann, der da gestorben ist. Dieser hohe Funktionär hat mir dann gesagt, er hat nur einmal jemanden husten gehört über diese Gänge. Und dieser Husten kam ihm vertraut vor und da wusste er, das ist sein Vater.
China-Kenner und ehemaliger Peking-Korrespondent Johnny Erling war das. Vielen Dank. Am 16. Oktober beginnt übrigens der 20. Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas. Dieses Datum ist jetzt bekannt gegeben worden, um den Weg zu ebnen für die dritte Amtszeit von Xi Jinping. Wie es um seine Ambitionen steht, Taiwan militärisch zu überfallen, haben wir in einer früheren Folge hier unseres Auslandspodcasts besprochen. Gern reinhören. Ich bin André Zanto, freue mich, wenn Sie bald wieder dabei sind bei uns hier in der Weltzeit.